Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen. Wir wollen in dieser Stunde darüber diskutieren, wie unsere Städte zukünftig zu gestalten sind. Rund 3/4 der Gesamtbevölkerung Deutschlands lebt in Städten. Und ja, Städte sind heute hierzulande wahrscheinlich grüner und sauberer, als sie je waren. Aber trotzdem, Städten und urbanem Leben stehen erhebliche Umbaumaßnahmen bevor. Denn die Anforderungen an sie haben sich verändert und die Voraussetzungen, um zukunftsfähig zu reagieren, auch. Immer schön das Ziel Klimaneutralität 2045 vor Augen. Die Zukunft der Städte, die Städte der Zukunft. Es diskutieren die Kommunalpolitikerin Katja Dörner, die Stadtforscherin Lisa Vollmer und der Architekt Tobias Nöfer. Ihnen allen erstmal einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo. Hallo.
Tobias Nöfer ist Vorstandsvorsitzender vom Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg. In wenigen Sätzen Ihre Vision von der Stadt der Zukunft.
Also da ich hier als Architekt sitze, sage ich natürlich, die Stadt der Zukunft ist vor allem schön. Sie ist ein schöner Lebensraum. Das bedeutet auch, dass sie sozusagen auch vieles aufnehmen kann und dass man sich auch einig darüber ist, was ist Schönheit eigentlich? Was ist eine Stadt, die wir gerne bewohnen?
Die Stadtplanerin, Frau Vollmer, wird wahrscheinlich dem noch einige andere Kriterien hinzuzufügen haben. Ich sollte noch dazu sagen, dass sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar sind.
Ja, ich habe eine Vision von der Stadt der Zukunft, in der alle Einkommensgruppen leben können, ohne dass sie Angst haben müssen, verdrängt werden zu müssen, wo sie Zugang zur sozialen Infrastruktur haben, wo sie auch Zugang zu Grünen und Erholung Flächen haben und wo wir auch alle gemeinsam den Klimawandel ernst nehmen und etwas dagegen tun und wahrscheinlich auch ein Thema heute uns auch den Klimawandel, wie er schon stattfindet, stellen und eben Anpassungen auch vornehmen.
Werden wir ganz bestimmt ansprechen. Erst noch Katja Dörner in die Runde nehmend von Bündnis 90 Die Grünen, ist Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn und frisch gebackene Vizepräsidentin des Deutschen Städtetags. Haben Sie dem schon genannten etwas hinzuzufügen oder zu ergänzen oder einfach schlicht zuzustimmen?
Also meine Vision ist eigentlich auch schon gut mitbeschrieben. Grüner, leiser, weniger hektisch auch. Ich finde es sehr wichtig, dass die Städte resilient sind gegenüber den Ereignissen, die uns erwarten, insbesondere natürlich mit Blick auf Klimakrise, aber auch auf andere Krisen. Wir haben ja mit vielen Herausforderungen, vielen Krisen in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. Ich finde es wichtig, dass eine Stadt inklusiv ist und zwar alle Dimensionen von Inklusion, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Altersgruppen, alle sollen wirklich die gleichen Zugänge und die gleichen Möglichkeiten in der Stadt haben. Und aus der Summe dieser vielen Aspekte würde ich auch denken, die Stadt ist dann schöner, wie Herr Nöfer es definiert hat.
Also ich sehe schon bei der Vision, in welche Richtung es gehen kann, werden wir ja wahrscheinlich ziemlich schnell in dieser Runde hier einen Konsens finden. Die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin? Da gibt es Interessenkonflikte, da gibt es Konkurrenzen auch. Und wahrscheinlich sind die beiden größten Baustellen, wenn man das so sagen will, die Mobilität in der Stadt und das Bauen in der Stadt. Und dann lassen Sie uns mal bei dem Thema Mobilität bleiben. Müssen wir endgültig beschließen, uns von der autogerechten Stadt zu verabschieden?
Auf alle Fälle. Wir machen das auch in der Stadt Bonn. Wir haben wenig Raum in der Stadt, insbesondere was die Verkehrsflächen angeht. Und über Jahrzehnte ist auch in Bonn, aber auch in den anderen Städten die Mobilität an den Autos ausgerichtet gewesen. Aus meiner Sicht ist es natürlich eine Frage Klimaschutz. Ein Drittel der Emissionen der Stadt Bonn werden durch den Verkehr ausgelöst. Aber es ist auch eine Frage von Gerechtigkeit. Wer hat eigentlich Platz in der Stadt? Und ich möchte, dass Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, Menschen, die mit dem ÖPNV unterwegs sind und auch Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, wir alle, fast alle sind zu Fuß unterwegs, dass die auch Raum in der Stadt haben. Und deshalb müssen wir ganz klar weg von einer autogerechten Stadt.
Ist das eine mehrheitsfähige Richtung, in die da zu gehen ist? Wie sehen Sie das?
Ja, ich würde sagen, es ist natürlich mehrheitsfähig. Ich glaube, was man aber auch dazu sagen muss, Ein Fehler der autogerechten Stadt war ja, dass diese Stadt einen Fokus hatte, den Fokus auf das Auto. Und wahrscheinlich wäre es jetzt ein Fehler, wenn man sagen würde, so, wir müssen den Fokus verschieben, wir müssen den Fokus auf das Fahrrad verschieben, weil dann haben wir Fahrradautobahnen. Also man muss tatsächlich die Komplexität, die Stadt mit sich bringt, die muss man auch annehmen und jetzt nicht sagen, Stadt, Auto, machen wir jetzt nur noch Fußgänger oder Fahrräder. Man muss einen guten Mix hinbekommen, weil natürlich das Auto auch in Zukunft Raum haben wird in der Stadt. Ich glaube, da darf man sich keine Illusionen machen.
Aber natürlich reden wir dann im Endeffekt auch über Raumkonflikte. Ne? Ich kann einen gewissen Raum zumindest zu einem Zeitpunkt nur auf eine Art und Weise nutzen. Und ich denke schon, dass das Ziel von einer anderen Art von Mobilitätsplanung sein sollte, dass Autos weniger Raum haben. Nicht nur zugunsten zu Fahrrädern, um Gottes Willen. Die meisten Menschen laufen, glaube ich, die meisten Wege in der Stadt. Aber wir brauchen sichere Fahrradwege, gerade auch für die Gruppen, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind beim Fahrradfahren, für Kinder, für Leute, die das noch nicht so lange machen und so weiter. Und das ist im Moment natürlich nicht gegeben. Und ich glaube auch, dass das Leitbild der autogerechten Stadt unter der Profession der Stadt- und Verkehrsplanerin so nicht mehr existent ist, aber trotzdem die Wege, die wir da begangen sind und die Infrastrukturen, die wir geschaffen haben, die sind trotzdem da und die haben auch eine unglaubliche Persistenz. Und ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, wir werden das auf einmal los. Und das Ganze ist ja schon auch sehr identitätspolitisch aufgeladen, wie man jetzt zum Beispiel in Berlin sieht, wo eine der ersten Entscheidungen der neuen CDU-SPD-Regierung ist, die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr zu öffnen, wo man wirklich nur, also aus meiner Sicht nur denken kann, dass es irgendwie eine identitätspolitische Entscheidung sowas zu machen.
Und das ist natürlich vielleicht auch das, was die Geschichte so schwierig macht, dass selbst wenn man sich einig ist, wie Sie drei hier in der Runde, und Sie sagen ja auch, es könnte mehrheitsfähig in der Bevölkerung sein, dass es dann, wenn es ans Eingemachte geht, wenn also geteilter Raum bedeutet, dass einige Verkehrsteilnehmer etwas hergeben müssen, die Konflikte entstehen. Ich nenne nur zwei Stichworte, Parkraumbewirtschaftung und Brötchentaste. Also Parken in den Städten teurer zu machen, um zu demotivieren, das Auto in die Stadt zu nehmen. Und das gibt entsprechende Probleme.
Ja, ich glaube auch, dass das ein langer Aushandlungsprozess ist natürlich. Und ich glaube, dass, weil wir gerade die Friedrichstraße, die ist ja berühmt deutschlandweit, dieser Konflikt, dass was da der Fehler war, ist dieses Ad-hoc von schwarz auf weiß umstellen. Also auch ohne jede wissenschaftliche Analyse, die eigentlich dazugehört. Also, und ich weiß nicht, bin da nicht ganz informiert, ich gehe davon aus, dass die neue Regierung genau das jetzt machen wird, eine wissenschaftliche Analyse. Wie kann man das machen? Wie kann man alle Interessen zusammenbringen? Und wie findet man dann eine gute Lösung? Also, die Dominanz des Autos muss aufgehoben werden, sind sich alle einig, aber eben nicht so total, dass man auch keinen Lieferverkehr mehr hat, dass Arztpraxen sozusagen nicht mehr angefahren werden können und so weiter. Da gibt es viele, viele Konflikte. Da ist man klug beraten, einen Aushandlungsprozess zu machen mit intensiver Forschungsarbeit dabei, dass am Ende tatsächlich ein gutes Ergebnis rauskommt.
Frau Dörner, Sie als Oberbürgermeisterin von Bonn, Kommunalpolitikerin, sind ja an dem Ende des politischen Spektrums, wo es dann wirklich um die Umsetzung ans Eingemachte also geht. Welche Erfahrung haben Sie mit einer, nennen wir es mal, Neuaufteilung des öffentlichen Raums und des Verkehrs?
Also zum einen, wir haben eine repräsentative Umfrage gehabt, die hat hier die örtliche Tageszeitung vor wenigen Monaten gemacht und ungefähr 70% der Bonnerinnen und Bonner haben sich für die Verkehrswende ausgesprochen. Zu der Frage, wie mehrheitsfähig ist das eigentlich? Und das fand ich sehr positiv und hat mich auch sehr darin bestärkt, wiewohl das natürlich sehr richtig ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger für solche Maßnahmen auch mitnehmen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir mit Blick auf Klimaschutz und die Ziele, die wir uns da auch selber gesetzt haben, nicht mehr ewig Zeit haben. Ja, also auch diese Fragen muss man in Einklang miteinander bringen. Meine konkrete Erfahrung ist tatsächlich, bin seit 2,5 Jahren Oberbürgermeisterin und wir haben relativ viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, beispielsweise auch Umweltspuren auf den Hauptverkehrsachsen hier in Bonn implementiert. Und die Erfahrung ist, dass es anfangs sehr große Kritik gab, sehr viel Fragezeichen, ob das überhaupt funktionieren kann. Und jetzt, nachdem das eine Weile da ist und genutzt wird, hat sich das sehr normalisiert und das, was auch von Teilen in der Öffentlichkeit heraufbeschworen wurde oder zumindest gesehen wurde, dass es immer zu Staus kommt und so, das hat sich gezeigt, dass das nicht eingetreten ist. Und deshalb glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man solche Maßnahmen ergreift und damit auch zeigt, dass es geht und dass es funktioniert und dass die Schwierigkeiten, die gesehen werden, die damit einhergehen, dass die dann nicht eintreten. Und man muss natürlich auch in der Lage sein, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und das habe ich in der Stadt Bonn auch gehabt mit bestimmten Verkehrsführungen ganz konkret. Wir haben auch das Rheinufer jetzt autofrei gemacht vor einigen Monaten. Und da hatten wir zunächst eine Verkehrsführung, die wirklich gar nicht funktioniert hat und zu einem erheblichen Rückstau geführt hat. Die muss man dann korrigieren.
Aus der Sicht der Stadtplanerin und dann gern auch der Architekt dazu, was funktioniert denn, wenn man umsteuern will, aus allem, was Sie wissen, am besten, indem man Gebote oder Verbote erlässt, indem man bauliche Maßnahmen durchführt oder indem man an den Geldbeutel der Leute geht, nochmal Brötchentaste, Parkraumbewirtschaftung?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Ne? Also ich muss erstmal die materielle Grundlage schaffen, für die so ein Umstieg überhaupt ermöglicht. Also ich brauche ein gut genug ausgebautes ÖPNV-Netz und sichere Fahrradwege und all das. Und das muss ich eben auch nicht nur in einzelnen Straßen denken, sondern das muss ich schon auf die gesamte Stadt denken und dann natürlich auch mit dem Pendelverkehr aufs Land. Ja? In Berlin haben wir wieder das Problem mit einem absolut ausgedünnten Regionalverkehr von Brandenburg nach Berlin. Dann kann man den Leuten nicht sagen, dass sie jetzt kein Auto mehr haben dürfen, wenn das nicht funktioniert. Also es muss schon diese materielle Grundlage einfach geschaffen werden und ich glaube sozusagen Anreize positiver oder negativer Art durch gestiegene Preise und solche Sachen kann man machen. Also muss man sich überlegen, ob man die sozial blind machen möchte oder ob man die irgendwie anpassen möchte. Ne? Manche Leute trifft das stärker als andere und da kann man natürlich aber auch Förderungen eben nach Einkommensgruppen oder sowas staffeln und damit natürlich auch gleichzeitig noch einen sozialen Ausgleich schaffen.
Ja, ich bin erstmal ein Gegner von Symbolpolitik, also Symbol bauen quasi. Also, und das sehe ich halt bei der Friedrichstraße, um das vertiefen zu wollen, sehe ich das da gegeben. Also ich bin eben sehr dafür, dass man versucht, mit wissenschaftlichen Methoden die Grundlagen zu schaffen für eine Entscheidung. Also Simulationen herzustellen, das können wir ja heute auch alles, zu simulieren, was die Folge sein wird und nicht sozusagen mal ausprobieren, was passiert, wenn. Weil das bringt die Leute auf, die wissen ja nichts davon, von diesem Experiment. Und die werden dann sozusagen zu Versuchspersonen, ohne es zu kennen. Und das gibt, glaube ich, sehr starken Ärger. Und das sieht man ja am Ende auch an den Wahlergebnissen der letzten Landtagswahlen hier in Berlin, dass im Grunde genommen diese Ad-hoc-Entscheidung, Friedrichstraße zuzumachen, sehr stark die Leute empört hat und dazu geführt hat, dass sie anders gewählt haben, sich ein professionelleres Vorgehen regieren und planen und bauen wünschen.
Das Stadtauto der Zukunft, sagen alle, die es wissen müssten, ist klein, ist leise, ist elektrisch, ist leicht, ist möglichst geteilt, also Sharing-Modelle. Die Realität on the ground, also wie es wirklich aussieht, ist, die Fahrzeuge werden immer schwerer. Auch die Elektrofahrzeuge sind nicht klein und leicht und nehmen ja genauso viel öffentlichen Raum ein in der Stadt wie bisher. Wie damit umgehen?
Wir haben ja irgendwann mal verstanden, dass Rauchen ungesund ist und in den Gaststätten wurde verboten zu rauchen. Das war ein harter Schritt für viele Menschen, die gerne rauchen, aber es ist am Ende akzeptiert worden. Ich glaube, dass man auch keine zu große Angst haben sollte mit Reglementierungen, die am Ende Sinn machen, indem man es eben auch ausreichend kommuniziert, den Leuten erklärt, warum was nicht mehr möglich ist, warum die Spritpreise sinnvollerweise sehr, sehr hoch sind, also eigentlich viel höher sein müssten als heute, kommt natürlich die soziale Frage wieder rein und so. Aber ich glaube, das ist nötig und natürlich gleichzeitig immer verbunden mit besseren Angeboten und mit Erklärung, warum ist es so und mit einem Ausblick in eine bessere Zukunft.
Sieht das die Kommunalpolitikerin aus?
Es ist natürlich schon, ich sag mal, durchaus negativ bemerkenswert, ja, dass immer mehr, immer größere Autos in der Stadt unterwegs sind. Und das ist angesichts des Platzmangels natürlich wirklich auch ein Problem. Das hat auch in der Stadt Bonn dazu geführt, dass wir bei der Parkraumbewirtschaftung, bei den Anwohnerparkmöglichkeiten diskutiert haben, ob wir das preislich staffeln. Ja, das gibt es ja auch in einzelnen Städten, dass SUVs beispielsweise höheren Anteil dann auch finanzieren müssen als ein Smart. Bei mir hat die Kommunalpolitik, hat sich der Stadtrat da anders entschieden, weil sie gesagt haben, es kann sehr individuelle Gründe geben, warum Menschen auch sehr große Autos nutzen oder brauchen. Und das wollen wir nicht bewerten. Das ist hier die örtliche Entscheidung gewesen. Aber wenn ich auch von überörtlichen Gremien Informationen bekomme, dass wir zukünftig die Parkplätze größer gestalten sollen, damit eben mehr Platz für größere Autos ist, dann finde ich das schon in der aktuellen Diskussion sehr kontraproduktiv.
Eine Gruppe, die bei dem Thema Mobilität sich oft benachteiligt fühlt und de facto vielleicht auch ist, ist die Gruppe der Fußgänger. Da gibt es auch einen schönen Begriff, Walkability. Also wenn wir über die Zukunft der Städte reden, müssen sie begehbar sein. Und das ist ein Aspekt, der hat ja viele verschiedene Facetten. Bedeutet sicheres Bewegen von A nach B ohne ein Fahrzeug. Und das hat natürlich auch einen klimarelevanten Aspekt. Denn wenn die Leute überall schnell und sicher mit kurzen Distanzen zu Dienstleistungen und Ähnlichem zu Fuß gehen können, dann nehmen sie vielleicht auch aus diesem Grund weniger ihr Fahrzeug. Geschieht da genug in die Richtung?
Ja, das wird in der Stadtplanung unter dem Konzept der 15-Minuten-Stadt,
manchmal auch 5 Minuten Stadt,
gibt verschiedene Varianten davon, diskutiert. Genau, und die Idee ist, dass ich von meinem Zuhause aus alles in fußläufiger Nähe habe. Also meine Arbeit im Idealfall sogar, aber natürlich sämtliche sozialen und kulturellen Infrastrukturen, Nahversorgung. Die Realität sieht natürlich anders aus. Ne? Also, und ich glaube, es ist auch nicht so ein leichter Schritt, dass man das mal eben implementiert. Wir haben den Konflikt um Raum massiv. Und wir haben Kommunen, die sich in den letzten 30 Jahren auch ihre Steuerungsressourcen, was das angeht, mehr oder weniger entledigt haben, die ihr Grund und Boden zum Höchstpreis verkauft haben, die ihre Wohnungsunternehmen privatisiert haben, die ihre Stadtplanerinnen und Architektinnen, die sie angestellt haben, entlassen haben und jetzt keine mehr finden und dann natürlich vor massiven Problemen stehen, sowas überhaupt noch beeinflussen zu können, wenn der Großteil des Raums eigentlich sozusagen in privater Hand ist und da auch mit ganz anderen Interessen gesteuert wird.
Also um es praktisch zu machen, wenn es auch um den Platz konkret für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, geht. Wir setzen jetzt sehr konsequent um, dass auf den Gehwegen 1,5 Meter Platz sein muss. Das ist ja auch die gesetzliche Vorschrift. Trotzdem parken viele Autos und das ist zum Teil einfach Habitus seit vielen Jahrzehnten. Ja, zum Teil wird das einfach unter der Hand gemacht. Sind wir jetzt sehr konsequent, dass wir das nicht mehr zulassen. Und das führt natürlich zu relevanten Konflikten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wer welchen öffentlichen Raum mit was belegen darf. Ich halte das für sehr wichtig, insbesondere natürlich auch für mobilitätseingeschränkte Menschen, für Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, die Dinge auch transportieren müssen auf dem Gehsteig. Also das bringt Konflikte mit sich, aber aus meiner Sicht ist das wichtig, wenn wir sagen, wir wollen alle Verkehrsteilnehmerinnen, ja, und insbesondere eben auch die Fußgängerinnen und Fußgänger zu ihrem Recht kommen zu lassen, dass wir da auch konsequent sind.
Ja, ich glaube, dass wir noch eine andere Ebene erreichen müssen. Also es gibt ja in den 20er Jahren bei der Erfindung der autogerechten Stadt sozusagen, dieser Vision, die man damals hatte, da gab es eben auch eine Architektur, die dazu passte. Die wurde dafür extra entworfen, also eine horizontale Hochgeschwindigkeitsarchitektur. Und ich glaube, das hat bis jetzt angehalten. Und wir haben eine Unwirtlichkeit, das ist ja auch schon seit den 60er, 70er Jahren erkannt worden, dass es ein Problem ist, also eine Unwirtlichkeit unserer Umgebung, die natürlich für Fußgänger kritisch ist. Und da meine ich eben, dass das eine große Rolle spielt, ob ich Lust habe zu laufen, ob ich mich da wohlfühle, wo ich mich bewege. Und ich glaube, das haben wir total verlernt, schöne Umgebungen für Fußgänger zu machen. Ich halte das nicht für so abwegig, jetzt über diese Frage zu diskutieren. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, zum Beispiel von Jan Gehl, der ja in Kopenhagen sehr erfolgreich ist.
Und zu Kopenhagen sollte man nachher ohnehin noch ein paar Sätze.
Genau, aber der hat ja erforscht, wo fühlen sich denn die Leute wohl? Und zwar ganz, also nicht auf der sozusagen abstrakten Ebene, wie wir jetzt gerade reden, wie viel Platz hat denn wer, sondern wie reagieren die Leute, wo fühlen die sich wohl, wo sitzen sie gerne, wie lange laufen sie bis zur nächsten Bank und wie muss auch eine Fassade aussehen, damit das sozusagen wahrnehmungspsychologisch gut funktioniert für den Menschen. Und ich glaube, das ist noch eine Riesenaufgabe, vor allem eine Erkenntnis, die wir da gewinnen müssen. Wie muss so eine Stadt aussehen, die fußgängerfreundlich ist?
Vielleicht noch ein Wort zur Ehrenrettung des Städtebaus und der Architektur der Nachkriegszeit. Ich denke, dass gerade viele Wohnquartiere aus dieser Zeit ein absolutes Potenzial jetzt auch haben. Ne? Wir haben da eine aufgelockerte Bauung mit viel Grünflächen dazwischen. was in einer, sozusagen in einer immer heißer werdenden Städten von großen Vorteilen ist. Und wenn wir uns die Autos aus diesen Nachbarschaften wegdenken, dann sind es eigentlich ganz wunderbare autofreie Quartiere mit sehr viel Platz zum Laufen und dazwischen. Ne? Man muss also, wenn wir über nachhaltige Stadtentwicklung sprechen, müssen wir auch darüber reden, dass wir am besten gar nichts abreißen und das, was wir haben, umnutzen. Und deswegen, glaube ich, geht es auch darum, innovativ darüber nachzudenken, was können wir mit den Strukturen machen, die wir haben. Natürlich müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch umbauen oder entsiegeln und solche Dinge, aber ich glaube, da kann man nicht jetzt alles über Bord kippen, was wir in den letzten 100 Jahren geschaffen haben.
Ja, Frau Vollmer, also deswegen plädiere ich ja auch für diesen klaren Blick, zum Beispiel von Jan Gehl, den tatsächlichen klaren Blick, also weil ja wir auch darüber reden, dass diese Siedlung der 50er Jahre nachverdichtet werden müssen. Die Städte dürfen ja nicht weiter wachsen und wenn wir Flächenbedarfe haben, müssen wir sie in der Innenstadt realisieren und da muss man eigentlich von der Siedlung zur Stadt kommen. Das ist das, was ich da immer in vielen Siedlungen sehe. Das ist eben Siedlung.
Also nicht
das
nur
ist
zum Schlafen, nach Hause gehen, ja, und zum Leben.
Dadurch Verkehr erzeugen. Wir hatten ja gerade von der 5-Minuten-Stadt gesprochen. Also ich muss auch in diesen Quartieren, die ja aus der Idee kommen, dass ich mich mit dem Auto bewege von A nach B, da muss man dran arbeiten, dass die sozusagen so urban werden, dass die eben alle diese Zwecke erfüllen.
Sind wir wunderbar über diese Brücke schon mal zu dem nächsten großen Thema bei der Stadtplanung der Zukunft gekommen, nämlich das Bauen und Wohnen. Es kam das Stichwort eben schon verdichten, also Lücken und innerstädtische Brachflächen auch nutzen, möglicherweise auch für Bebauung. Aber haben wir da nicht schon wieder eine Konkurrenzsituation? Denn gleichzeitig wird ja gesagt, Brachflächen sind auch für innerstädtische Artenvielfalt da. Sie sind für spontane Draußennutzung der Bewohnerinnen und Bewohner da. Sie sind für, vielleicht da nicht so angelegtes, aber wildes Grün zuständig, das würden wir dann begrenzen oder beseitigen müssen.
Das ist tatsächlich auch ein Konflikt, der sich ganz konkret in den Städten repräsentiert. Wir haben in Bonn auch den Ansatz, nachzuverdichten, ja, bevor wir die wenigen Flächen, die wir überhaupt noch an den Stadträndern haben, bebauen. Wir sind die Stadt, die in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten am meisten wächst. Wir haben ganz eklatanten Wohnraummangel jetzt schon. Das heißt, wir müssen Wohnraum schaffen und da setzen wir auch aufs Nachverdichten. Aber es ist genau, wie das eben von Frau Vollmer auch schon beschrieben worden ist, eigentlich sind gerade diese schon genannten Siedlungen auch mit den großen Grünflächen, die sich im Innenbereich befinden, prädestiniert dafür, auch ein guter Raum zu sein mit Blick auf Schwammstadtentwicklung, Entsiegelung. Also da gibt es tatsächlich deutliche Konkurrenzen. Wir setzen natürlich auch darauf, Gebäude aufzustocken, also in die Höhe zu gehen. Da kommen wir dann gegebenenfalls zu dem Punkt, den Herr Nöffer anfangs gemacht hat. Wann sind Städte schön? Da passt dann vielleicht auch mit der klassischen Städtebauarchitekturbrille nicht mehr alles so zusammen, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Und dann muss man sich am Ende des Tages entscheiden, in welche Richtung man sich da entwickeln möchte.
Aus ökologischer Sicht müssten wir eigentlich sagen, wir bauen überhaupt nichts mehr.
Das wird nicht
absolut
gehen.
Absolut. Ne?
Das kann ich Ihnen schon sagen.
Ja, okay, aber das muss man aus ökologischer Sicht eigentlich sagen. Deswegen ist die Frage, wie kommen wir da hin? Und wenn wir über die Zukunft der Stadt sprechen, dann müssen wir auch über die Zukunft der Stadt-Land-Beziehung sprechen und auch über den ländlichen Raum. Warum haben wir denn so eine gesteigerte Nachfrage von Wohnraum in den Städten? Das hat was damit zu tun, dass A, unser Flächenverbrauch pro Person immer größer wird. Das ist ein Problem und der ist auch sehr stark sozial gestaffelt nach Einkommen, wer da wie viel verbraucht. Und es hat natürlich damit was zu tun, dass immer mehr Leute in die Städte ziehen, also mit einer Verstädterung. Und das wiederum liegt unter anderem darin, dass wir die Infrastruktur der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum abgebaut haben. Und das betrifft eben nicht nur Großstädte wie Berlin oder Bonn oder andere, sondern ich unterrichte in Thüringen, ja, auch die ganz normalen Oberzentren da wachsen, wohingegen der ländliche Raum schrumpft, weil man da eben nicht mehr zum Arzt gehen kann, weil es da keinen Supermarkt mehr gibt. Das sind politische Entscheidungen, die man auch anders treffen kann. Also kann man nicht einfach morgen anders machen und dann hört der Trend der Verstädterung auf. So naiv bin ich auch nicht. Ja? Das wird so nicht passieren. Aber trotzdem ist es etwas, wo wir, denke ich, dagegen wirken müssen. Weil wenn wir jetzt über Wohnraum nachdenken, wir haben aufs Gesamtdeutschland gesehen, wir haben nicht so wenig Wohnraum. Er ist nur räumlich falsch verteilt, sowohl sozusagen räumlich territorial als eben von der Menge her. Und dann ansonsten würde ich Frau Dörner zustimmen, wenn wir denn sozusagen jetzt noch überhaupt nachverdichten bauen müssen, dann sollten wir das in allererster Linie auf schon versiegelten Flächen tun. Dann natürlich auch, wenn es unbedingt sein muss, gerade in Orten, wo es schon Infrastruktur gibt. Das können dann auch die Siedlungen der Nachkriegsmoderne sein. Aber genau, dann haben wir eine Flächenkonkurrenz. Dann haben wir vielleicht einen Zielkonflikt zwischen sozialer und ökologischen Zielstellung. Dann, wir können entweder eine Winddurchschneisung machen oder eine Biodiversitätsfläche oder wir können da bezahlbaren Wohnraum machen.
Ein Konzept, um damit mit diesem Konflikt umzugehen, ist ja in die Höhe zu bauen. Frau Dörner sagte es eben schon, aufzustocken. Und man kann natürlich auch, wenn man schon neu baut, sei es, dass man aufstockt oder eben verdichteten Brachflächen geht, versuchen, so zu bauen, dass es multifunktional ist. Das ist ja ein so ein Schlagwort, was auch durch die Stadtplanung oder durch die Architekteninnung geht. Wir brauchen multifunktionale Häuser, die zum einen Wohnen natürlich möglich machen, aber eben auch Arbeiten und Freizeit und Begrünung, sei es Fassaden, sei es auf dem Dach, bis hin zu Wasserreservoiren auf den Dächern, Aspekt Kühlung. Also müssen wir, wenn wir schon neu bauen, viel mehr in diese Richtung denken?
Ja, ich glaube, das ist, was Frau Vollmer gerade sagte, das Aushandeln von Zielkonflikten, das ist ja genau das, was uns die ganze Zeit beschäftigt. Also das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Ich finde den Verweis darauf, dass der erste Zielkonflikt ja mal der ist zwischen Land und Stadt. Es ist aussichtslos zu versuchen, die Klimakatastrophe abzuwenden, wenn man sich nur auf die Städte konzentriert. Deswegen, die Landwirtschaft ist eigentlich noch viel, viel wichtiger. Also da so eine ökologische Wende zu machen, die Biodiversität zu steigern auf dem Land. In der Stadt ist die ja schon sehr, sehr groß sozusagen. Ich will das ja nicht abwerten oder aufwerten, sondern das ist, glaube ich, der Hauptkonflikt. Wie löst man das? Und wenn man eben den Eindruck hat, man könnte das lösen, indem man in den Städten, da wo die ganzen interessierten Leute wohnen, da dann mit einer Symbolpolitik die ganze Sache retten, dann liegt man wahrscheinlich falsch. Aber natürlich, das muss man sich mit der Frage beschäftigen, wie man diesen Umbau macht und das aber nicht voraussetzungslos, sondern also aus meiner Sicht sind die beliebtesten Quartiere, die wir haben, sind die aus der Zeit vielleicht um 1890 oder 1910, die parzellierten Städtebau gemacht haben, die großzügig sind, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Riedel, die eben so umbaubar und umnutzbar sind und dauerhaft sind, dass man nie wieder auf die Idee kommt, die abzureißen. Also welche Architektur ist das, die wir nie wieder abreißen wollen? Das ist die große Frage.
Und wir müssen natürlich auch immer mitdenken, aus diversesten Gründen, wie finanzierbar ist Leben, ist Wohnraum in wie immer gearteten Quartieren. Denn das hat ja nicht nur eine soziale Komponente, eine gesellschaftspolitische Komponente, sondern das hat auch die Komponente klimagerechtes Bauen und Leben. Denn wenn in den Innenstädten Wohnraum nicht mehr finanzierbar ist für alle Beteiligten, dann geht's ins Umland und dann generieren wir Verkehr.
Ja, ich würde in dem Bereich bezahlbares Wohnen auch nochmal auf das Thema Zielkonflikt zurückkommen, weil ich glaube, es gibt in der ganzen zukünftigen Stadtdebatte Zielkonflikte, die wirklich manifest sind, die wir nicht ändern können. Das sind dann hauptsächlich Konflikte um Raum. Ja, ich kann einen Raum eben nur einfach belegen. Aber wir haben auch Zielkonflikte zwischen sozialen und ökologischen Zielen, die durch politische Regulierungen hervorgerufen sind. Und hier würde ich vor allem auf die Modernisierungsumlage hinweisen. Wir müssen dringend unseren Gebäudebestand energetisch modernisieren. Die Heizenergie ist für 30% des Energieverbrauchs in Deutschland verantwortlich und das ist notorisch einer der Sektoren, der seine Einsparziele verfehlt. Das passiert aber nicht. Nur 1% des Gebäudebestands wird pro Jahr saniert. Das ist weit davon entfernt, was die politischen Zielsetzungen sind, ist noch weiter davon entfernt, was wir eigentlich bräuchten. Gerade im Mietsektor ist das Problem, dass Vermieter kein Eigeninteresse daran haben, energetisch zu modernisieren, weil sie die Heizkosten nicht bezahlen. Die zahlen die Mieterin. Deswegen haben die auch kein Interesse daran, eine ökologischere Heizung einzubauen oder eine effizientere Heizung, weil sie dafür nicht bezahlen. Der Mechanismus, den die Bundesebene sich ausgedacht hat, um damit umzugehen, ist, dass Vermieter die Kosten für eine Modernisierung, also auch eine energetische Modernisierung, auf die Mieterinnen umlegen können, nämlich zu 8% und damit die Miete steigern können und damit auch sonstig geltende Mietsteigerungsbegrenzungen nach dem Mietrecht umgehen können. Und damit versuchen wir ein ökologisches Ziel zu erreichen und schaffen damit aber massive soziale Probleme. Und so kann man keine Klimapolitik machen, so nimmt man die Leute nicht mit.
Wir diskutieren hier bei Deutschlandfunk Kultur in diesem Wortwechsel, wie unsere Städte zukünftig gestaltet werden sollten, mit der grünen Kommunalpolitikerin Katja Dörner, der Stadtforscherin, die Sie zuletzt hörten, Lisa Vollmer und dem Architekten Tobias Nöfer. Stichwort Energie, Stichwort Heizung, Stichwort Warmwasser. Wir müssen an dieser Stelle kurz über das Gebäudeenergiegesetz reden und ich meine in dem Fall jetzt nicht inhaltlich, Dann würden wir nämlich die Stunde füllen und wären nicht weiter mit unserer Stadt der Zukunft. Sondern die Frage wäre an Sie als Kommunalpolitikerin, Frau Dörner, inwieweit ist für jemand, der das, wie gesagt, dann umsetzen muss, vor allen Dingen wichtig, dass jetzt schnell Klarheit geschaffen wird, damit die Städte entsprechend planen können?
Ja, das ist zentral, dass wir Klarheit haben, in welche Richtung es geht. Wir haben natürlich, wollen das ja jetzt nicht inhaltlich stark vertiefen, im Wärmebereich auch in der Stadt mit die größten Herausforderungen. Wir brauchen eine Wärmeplanung, eine Wärmeleitplanung. Die wenigsten Städte haben sowas.
Aber es wird ja Gesetz, ne? Es wird geleistet werden müssen. Mhm.
Genau, und das ist auch absolut richtig. Wir haben als Stadt Bonn auch beantragt, dass wir einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn machen können, weil wir die Dringlichkeit sehen. Und dankenswerterweise ist das auch genehmigt worden, damit wir da wirklich auch vorweg schwimmen können. Ich denke, das ist wirklich mit der wichtigste Punkt, dass es Klarheit gibt, auch auf der Grundlage von gesetzlichen Rahmenbedingungen, in welche Richtung soll sich die Wärmewende tatsächlich entwickeln. Wenn wir diese Klarheit haben, das ist auch meine Erfahrung als Oberbürgermeisterin und als jemand, der ja auch die Stadtwerke sind hundertprozentige Töchter der Stadt Bonn, sehr viel dann auch mit der ausführenden Ebene zu tun hat. Wenn wir Klarheit haben, dann sind wir auch in der Lage, das umzusetzen.
Eine Wahnsinnsaufgabe, die da auf alle Beteiligten zukommt. Noch immer sind 75% aller Heizungen mit Gas oder Öl betrieben. Bis 2045 soll es das gar nicht mehr geben. Holadriel.
Ja, es ist ein Rieseninvestitionsvolumen und ich glaube, ohne gute Kommunikation geht das nicht. Also ich glaube auch, da muss Politik, ohne dass ich jetzt als Politiker spreche, bin ich ja nicht, sondern muss auch Politik schauen, dass man sich nicht in Konflikten verliert, sozusagen in künstlich produzierten Konflikten, sodass man versucht, Einigkeit zu erzeugen. Und da gehört auch, glaube ich, Presse dazu, also Berichterstattung. Worum geht es eigentlich? Das muss man sehr stark deutlich machen, weil das ist ja immer mein Credo, wenn man den Leuten klar macht, worum es eigentlich geht, dass es wirklich ein schwerer Prozess ist, dann darf man nicht bei jeder Diskussion gleich sagen, so der Minister muss gehen, weil er das noch nicht auf die Reihe bekommen hat. Also das ist ja ein ganz großer Konflikt, den wir da haben. Den müssen wir versuchen, mit möglichst viel Gemeinsinn zu erledigen.
Und mit möglichst viel Kreativität möglicherweise auch. Also zum Beispiel, wenn Sie Städte ein Stück unabhängiger machen wollen von importierter Energie, dass sie selber produzieren. In Esslingen ist es beispielsweise so, dass mit Photovoltaik grüner Wasserstoff erzeugt wird. Der wird dann mit einem Elektrolyseur gespalten. Aus dieser Abwärme, die dadurch entsteht, kann man wiederum warm Wasser speisen und auch Heizung. Und der Wasserstoff, der so produziert wird, der wird dann für Lasttransporte oder in der Industrie genutzt. Das hat die Stadt selbst in der Hand.
Die Wissenschaft zumindest ist sich 100% darüber einig, dass grüner Wasserstoff nicht die Zukunft der Heizenergie ist. Dafür ist ja sozusagen der Stromenergieaufwand, den man dafür braucht, viel, viel zu hoch. Ich glaube, das ist wirklich eine Scheindebatte. Ich finde dieses Heizenergiegesetz deswegen nochmal, oder Gebäudeenergiegesetz deswegen so interessant, weil hier noch mal sieht, was die eigentliche Frage ist. Ne? Es ist, wie Herr Neufer gesagt hat, mit extrem hohen Investitionen verbunden, wenn wir unsere Städte klimaneutral machen müssen. Die Frage ist also, wer bezahlt das? Wie können wir das finanzieren? Im Moment ist es so geregelt, dass die Eigentümer das selber finanzieren. Über den Mietsektor wird überhaupt nicht gesprochen. Und wir haben die Modernisierungsumlage. Das heißt, das werden alles, die gesamten Kosten werden im Mietsektor die Mieterinnen tragen. Und die Mieterinnen sind diejenigen, die weniger Einkommen haben als die Eigentümerinnen. Es wird auch selbstnutzende Wohnungs- und Hauseigentümerinnen geben, die dadurch in soziale Probleme kommen. Wieder gerade in Ostdeutschland, wo Leute eine ganz andere Biografie haben, wo viele Rentnerinnen jetzt nach 1990 dazu getrieben wurden, Hauseigentum anzuschaffen und kein Geld haben und auch zu alt sind, um noch Kredite zu bekommen, die werden auch ihr Zuhause verlieren, wenn sie nicht eine höhere Förderung bekommen, als es jetzt vorgesehen ist. Wir haben keinerlei soziale Staffelung.
Kredite aber Förderung. Auf die Häuser kann man natürlich aufnehmen, auch als älterer Mensch.
Das gewähren ihnen die Banken nicht. So, und dann müssen, sozusagen, das ist ein Problem. Es gibt keine soziale Staffelung im Eigentumsbereich. Das ist noch viel größere Problem, finde ich, dass es überhaupt nichts, keinerlei Gedanken und auch in der öffentlichen Debatte spielt es überhaupt keine Rolle, was ist mit dem Mietsektor. Wir können das mit dieser Modernisierungsumlage, das wird nicht funktionieren. Da werden die Mieten so massiv steigen, dass wir eine Verdrängungswelle haben, dass die Leute überhaupt gar nichts mehr hin verdrängt werden können und dass dann umgekehrt auch die Vermieterinnen überhaupt keine Mieterinnen mehr finden, die das finanzieren können.
Frau Donner, jenseits von Wasserstoff, der natürlich nur in einem kleinen Segment eine Lösung oder ein Teil der Lösung sein kann, es gibt ja auch viele andere Ansätze, wo die Städte dezentral aus eigener Kraft versuchen können, sich mit Energie zu versorgen. Ich nenne noch zwei andere Stichworte. Photovoltaik auf den Balkonen, Solarpaneele, die man mittlerweile in ihren neuesten Versionen kaum noch sieht, an den Fassaden, auf den Dächern, wo sie noch nicht mal verunschönen. Was kann Bonn beispielsweise auf dem Gebiet mehr tun?
Also zum einen volle Zustimmung zu Frau Vollmer, grüner Wasserstoff wird im Wärmebereich keine Rolle spielen. Und ich sehe es auch so, dass in der ganzen Diskussion die Frage der sozialen Abfederung eine viel zu kleine Rolle gespielt hat. Ich glaube, wir wären auch nicht in so einer krassen, konflikthaften Kommunikation, wie wir sie gerade haben, die ja extrem schädlich ist mit Blick auf das Ziel, das wir alle erreichen wollen, wenn von vornherein die soziale Dimension mitgedacht worden wäre. Und wir haben das beispielsweise in Bonn gemacht und da komme ich zu Ihrer Frage, Stichwort Photovoltaik. Wir sind in Nordrhein-Westfalen die erste Stadt gewesen, die es verpflichtend gemacht hat, bei Neubauten Photovoltaik aufs Dach zu machen. Das hieß jahrelang, das ist rechtlich überhaupt nicht möglich. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen damit Trendsetterin gewesen und jetzt ist es im schwarz-grünen Koalitionsvertrag der Landesregierung flächendeckend ab 2025. Wir haben ein eigenes Förderprogramm für Photovoltaik aufgelegt und in der ersten Tranche haben wir auch gesehen, das wird ausschließlich beantragt von Eigentümerinnen, Eigentümern von Einfamilienhäusern. Das war auch ein riesiger Mitnahmeeffekt. Ich habe trotzdem gesagt, wir machen das, ja, weil wir das Ding ans Rollen bringen wollten. Aber in der nächsten Tranche sind wir schon ganz stark auf Balkonkraftwerke, also auf die Solarpanels, die eben auch für Mieterinnen und Mieter attraktiv sind, gegangen. Und solche Programme, die laufen wirklich wie geschnitten Brot. Da werden wir von unserem eigenen Erfolg permanent überrannt und müssen da permanent auch Geld im städtischen Haushalt nachschießen. Wir haben einen Klimaplan. Wir wollen nämlich als Stadt bis 2035 klimaneutral werden. Und da ist Photovoltaik und insbesondere Photovoltaik auch auf den städtischen Dächern eine der Haupthebel mit Blick auf Energiegewinnung. Wir hinken da in Bonn extrem hinterher und haben da riesige Potenziale. Aber ich erzähle Ihnen auch mal ganz konkret aus der Praxis. Als ich vor 2,5 Jahren Oberbürgermeisterin geworden bin, haben wir festgestellt, wenn wir eine neue Kita bauen oder das Dach von der Schule sanieren, dann machen wir die fertig, um da Solarpanels draufzulegen, hatten aber keine Solarpanels obendrauf, weil es in unserem städtischen Gebäudemanagement quasi niemanden gab, der dafür zuständig war und das in die Hand genommen hat. Unsere Stadtwerke, 100%ige Töchter, die haben gesagt, wir wollen das gerne machen, aber wir brauchen natürlich beim städtischen Gebäudemanagement eine Abteilung der Stadtverwaltung, brauchen wir Leute auf der anderen Seite sozusagen, die das mit uns machen. Und manchmal sind das eben wirklich so Dinge, die man kaum verstehen kann, ja, warum das nicht in die Hand genommen wird, die über viele Jahre dann auch eine gute Entwicklung verhindert haben.
Ich glaube auch, dass die dezentrale Energiegewinnung ganz essentiell ist, die Wärmewende auch zu schaffen und insgesamt den Umstieg auf erneuerbare Energien. Und ich glaube auch, dass hier ein Feld ist, wo man mehr Mieterinnenmitbestimmung oder Mitbestimmung von Bürgerinnen gut wäre. Wir haben es gerade von Frau Dörner gehört. Ne? Als Kommune kann ich die Dächer benutzen, die mir gehören. Das sind im Zweifelsfall aber ja nur ein Bruchteil. Und auch ich kann Regelungen für den Neubau machen, aber auch das ist nur ein Bruchteil. Insgesamt ist, glaube ich, bei diesem Klimathema, wir müssen an den Bestand ran, den es gibt. Und der ist halt zum großen Teil in privater Hand. Und dann ist die Frage, wie kommt man da ran? Und da, glaube ich, muss man sehr viel mutiger werden, sehr viel stärker mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen vorgehen, sehr viel stärker Zwang für Eigentümerinnen auch verpflichten, Dinge zu tun. Und Mitbestimmung sage ich deswegen, weil ich aus Berlin viele Beispiele kenne, wo Nachbarinnen, Mieterinnen sich zusammengeschlossen haben und ihren Vermieterinnen vorgeschlagen haben, lass uns doch Photovoltaik aufs Dach machen, lass uns doch so eine Balkonkraftwerk machen, und die entweder ignoriert würden oder das negativ beschieden wurde. Also ist, glaube ich, schon, dass Mieterinnen ein ganz großes Eigeninteresse daran haben, so etwas zu tun, damit ihr eigener Strom vielleicht billiger wird oder weil sie auch einfach den Klimawandel vorbeugen möchten. Aber sie können nicht, sie dürfen nicht. Es gibt immer wieder Grenzen.
Das ist ein Punkt und ich möchte noch einen anderen mit einbringen. Klimafreundliches Planen beim Bauen, bei der Infrastruktur, bei der Energieversorgung ist das eine. Auf der anderen Seite, der Klimawandel ist, wie wir wissen, auch schon da. Das heißt, wir müssen auch den Folgen des Klimawandels in den Städten und zukünftig noch viel mehr. Städte und Gemeinden und Kommunen sollen ja auch Hitzepläne, nicht nur Wärmepläne, sondern Hitzepläne erstellen. Wo sehen Sie da die Chancen zu kühlen am ehesten? Auf der Ebene kühlender Straßenbelege, die es theoretisch schon gäbe, kostet natürlich auch wieder Lüftungsschneisen, das Stichwort viel schon mehr Grün, all überall, Fassaden, Dächer und so weiter.
Man kann vor allem im Städtebau was machen. Das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, wir dürfen gar nichts mehr bauen, dann ist das natürlich relativ. Aber wenn man sagt, wenn man über Verdichtung nachdenkt in den Städten, dann ist es wichtig, dass diese Straßenräume, die man nicht für sozusagen das öffentliche Leben braucht, dass die stark durchgrünt sind. Bei Fassadenbegrünung bin ich immer etwas kritisch sozusagen aus der konstruktiven Sicht heraus, weil natürlich eine Fassade, die begrünt ist, auch anfällig ist, also einen hohen Feuchtigkeitsdruck hat, deswegen konstruktiv oft Probleme bekommt. Und das nützt uns ja dann auch nicht, wenn wir die Fassaden alle 20 Jahre sanieren müssen. Also das ist so ein, auch wieder so ein Konflikt, wo man dran arbeiten muss. Aber eine Begrünung von Stadträumen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber da ist man sofort wieder beim nächsten Konflikt, nämlich die Stadträume sind ja nicht einfach so da, weil wir damit sonst nichts anfangen können, außer Platz, sondern die werden ja auch genutzt. Also viele Innenstädte, die sind ja stolz darauf, dass sie ein Stadtfest machen können auf dem Marktplatz und dass sie dann, ich weiß nicht, beim Schützenfest und die Wochenendmärkte und so. Also da ist auch die Möglichkeit begrenzt, wenn man nicht sagt, so jetzt verdrängen wir mit dem Grün das öffentliche Leben. Also das ist sozusagen, fürchte ich, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Jetzt wird das alles begrünt und dann können wir die Räume nicht mehr nutzen, weil wir das ja alles begrünt haben.
Frau Dahner, wie sieht das in Bonn aus mit mehr Grün? Es gibt ja so leicht wahnwitzige oder vielleicht auch wegweisende Ideen, dass man so etwas nicht nur wie Urban Gardening, das kennen wir schon, also in der Stadt auch so ein bisschen Garten spielen, wo immer es möglich ist, sondern dass man tatsächlich die Landwirtschaft in die Städte holen will. Dass das vertikale Grün nicht nur zur Zierde sein kann, sondern eben auch Anbau. Was passiert da in Bonn?
Also diese Diskussion haben wir noch nicht so stark. Also die ist jedenfalls bei mir intensiv noch nicht angekommen, sehr wohl aber. Die Frage von zusätzlicher Begrünung. Wir haben gerade ein neues Stadtbäume-Konzept auf den Weg gebracht, wo wir eben auch genau schauen, wo haben wir Platz, zusätzliche Bäume in der Stadt zu pflanzen. Aber wir haben natürlich auch, wenn wir die Spielplätze neu machen beispielsweise, wenn wir Plätze neu gestalten, heute da einen ganz anderen Blick drauf. Da geht es immer auch vorrangig mit um die Frage Begrünung, auch wegen Verschattung. Es geht um Wasserspiele, Brunnen, ja, mit Blick auf Kühlung. Also da ist mein Eindruck, dass in der Stadtentwicklung und in den Planungsämtern sich der Blick dann doch deutlich schon gewandelt hat. Ich habe eben ja auch schon die Begrifflichkeit der Schwammstadt mit ins Spiel gebracht. Da arbeiten wir auch gerade ein größeres Konzept, wie wir Bäche renaturieren können. Wir haben auch in der Stadt Bonn Bäche, die komplett durch Kanäle laufen, da zu schauen, wo kann man die auch wieder ans Tageslicht holen. Wir haben hier sehr massive Starkregenereignisse in den letzten Jahren gehabt. Deshalb ist die Bereitschaft auch in der Bonner Bevölkerung, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sehr groß. Ich habe nicht so stark die Sorge, dass das so ein konflikthaftes Thema wird.
Ein Aspekt, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, der aber auch die Städte in ihrer Zukunft prägen wird oder prägen wird müssen, ist die Frage der alternden Bevölkerung. Muss Stadtplanung viel mehr beim Bauen und beim Planen berücksichtigen, dass unsere Städtebevölkerung immer älter werden wird?
Ich finde, es hat was mit den Themen zu tun, die wir bisher besprochen haben. Es sind natürlich gerade ältere Leute, die unter steigender Hitze leiden. Und da müssen wir nicht nur darüber reden, wie wir sozusagen die Stadt abkühlen, sondern auch hier ist energetische Modernisierung schützt nicht nur vor dem Verlust von Heizenergie, sondern von auch zu großer Hitze im Sommer. Und auch die Form von Mobilität ist ja auch gerade für ältere Leute, die mobilitätseingeschränkt sind, extrem wichtig. Wie nah sind die Wege, die ich laufen kann? Kann ich die noch laufen? Gibt es einen guten ÖPNV, der oft genug hält? Gibt es zusätzliche Angebote, die wir nutzen können? Und dann ist natürlich das weitere große Thema in den Städten, aber ganz genauso im ländlichen Raum, der Barrierefreiheit auch von Wohnraum. Auch das wieder etwas, wo man viel Geld in die Hand nehmen muss, um den Wohnraum so anzupassen. Das ist auch ein Grund, den wir in Thüringen zum Beispiel für Verstädterung sehen, ist, dass ältere Leute vom Land wegziehen, weil dort ihr Wohnraum eben nicht altersgerecht ist und deswegen ziehen sie in die Städte. Also auch hier könnte man ja dem Nachfragedruck und dem Nachverdichtungsbedarf in Städten entgegenwirken, indem man eben auch angemessenen barrierefreien Wohnraum in ländlichen Räumen zum Beispiel schafft.
Müssen sich die Städte in der Zukunft auch den veränderten Wünschen und Bedürfnissen von Menschen über die Art des Wohnens, des Zusammenlebens auch in Wohnungen stärker widmen und sich damit auseinandersetzen? Denn es gibt ja auch da Ideen und Konzepte, die bisher noch ein Nischendasein führen, dass Wohnraum flexibel gestaltet wird, also umgenutzt werden kann, vergrößert, verkleinert werden kann, abgegeben werden kann an Nachbarn, je nach Größe der jeweiligen Familie. Und dass mehr Gemeinschaftsnutzung von Räumen ist, wo nicht eben jeder seine Waschmaschine und seine Geschirrspülmaschine brauchen würde.
Ja, auch da gibt es ja Beispiele oder sagen wir mal Strukturen, die schon bestehen, die man da als Beispiel heranziehen kann. Also da komme ich wieder auf den Gründerzeitbau, weil ich da ein Fan davon bin. Also es ist einfach als Zukunftsmodell sehe, weil das eben Grundrisse sind tatsächlich, wo man alten WGs machen könnte. Man kann da zusammen, wo man kann diese Häuser teilen, in kleinere Einheiten teilen, in größere Einheiten teilen, man kann da Gewerbe drin machen und so. Und deswegen gibt es da Modelle, die wir schon haben, aber die Wurzel liegt vor allem in dieser Veränderbarkeit. Also jetzt sozusagen WG-optimierte Häuser zu bauen, ist ja auch wieder falsch, weil diese Häuser müssen ja alles können. Die müssen ja auch wandelbar sein. Also deswegen nicht zu spezifisch planen, nicht Dinge produzieren, die nur monofunktional nutzbar sind. Ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, dass man feststellen kann, dass die verdichtete Stadt tatsächlich vor allem für alte Menschen interessant ist. Also die 5-Minuten-Stadt, die ist ja für alle gut. Und glücklicherweise ist ja so, dass die Leute immer älter werden und dabei aber auch fitter bleiben. Ja, die Ernährung zum Beispiel wird ja immer gesünder und das ist ja auch gut so. Es hat viel mit Bildung zu tun. Deswegen, man muss da aufklären und man muss an die Kraft der Stadt glauben.
Wir bauen ja gar nicht so viel neu. Wir müssen auf den Bestand gucken, also gerade auch, wenn es um die Älteren geht. Und eben ist das Stichwort ja auch schon Tauschbörse gefallen. Wir haben in der Stadt Bonn eine Tauschbörse.
Wird die auch genutzt?
Genau,
es gibt ja so Versuche, ne?
Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Die ist noch nicht gut angelaufen. Wir haben der jetzt nochmal einen neuen Schubs verliehen. Eine interessante Erkenntnis, die wir haben, die liegt eigentlich auf der Hand. Ja, aber wir haben es tatsächlich auch anfangs nicht so mitbedacht und es ist auch schwierig umzusetzen, aber ansonsten funktioniert es jetzt erfahrungsgemäß gar nicht. Die Menschen wollen in ihrem Quartier bleiben. Die sind sehr wohl bereit, ja, aus einer als zu groß empfundenen Wohnung dann kleiner zu ziehen beispielsweise. Aber das muss im Quartier bleiben, damit natürlich auch die sozialen Zusammenhänge erhalten bleiben. Und wir haben natürlich auch die Problematik, wer einen langfristigen Mietvertrag hatte von einer großen Wohnung, ja, der bezahlt dann in der kleinen Wohnung quasi genauso viel Miete wie für die große. Und dann ist das auch nicht attraktiv. Also an diesen Stellschrauben müssen wir dann auch drehen. Und da müssen die Städte sich auch überlegen, wie kann man sowas beispielsweise mit querfinanzieren.
Ja, ich glaube auch das ganze Thema Wohnflächenverbrauch, bei dem wir jetzt gelandet sind, ist ein ganz, ganz wichtiges, wenn wir über die Zukunft der Städte sprechen. Natürlich ist der größte Treiber von Wohnflächenverbrauch das Einfamilienhaus, ne? Und man macht sich natürlich politisch maximal unbeliebt, wenn man sagt, das
verbieten,
ja. Ich bin da absolut dafür, ich bin ja keine Politikerin, deswegen darf ich mich ja unbeliebt machen. Das ist sozusagen die schlimmste Wohnform und ja auch die, in der am Ende ganz lange oft eine einzelne Person in ihrem Alter noch
lebt. 180 Quadratmeter lebt.
Das ist ein Problem, aber wir haben das natürlich auch im Mietsektor ein Problem von einer starken Ungleichverteilung von Wohnraum, die wie gesagt ganz stark mit der Einkommenslage natürlich auch zusammenhängt. Und man kann große Wohnungen neu bauen oder die Gründerzeitgrundrisse super finden. Für WGs, aber das sagt ja keiner, dass die dann von WGs oder mehreren Leuten genutzt wird. Oft ist ja der Fall, dass da eben zwei Leute auf sehr großen Quadratmeterzahlen leben. Gerade in angespannten Wohnungsmärkten ist es ein Problem, dass Leute ihren Wohnraum nicht mehr nach ihrer Lebenssituation anpassen und nicht mehr umziehen, weil, wie Frau Dörner gesagt hat, ein alter alter Mietvertrag immer besser ist als ein neuer und Leute einfach nicht mehr umziehen. Wohnungstauschbörsen ist, glaube ich, nicht nur in Bonn so, auch in anderen deutschen Städten, auch in Berlin funktionieren die nur mittelmäßig, weil die oft ja auf ein sehr kleines Wohnungsmarktsegment begrenzt sind, oft nur auf das eine oder die zwei, drei in Berlin sechs kommunalen Wohnungsunternehmen, wo man tauschen kann. Und dann kann man eben nicht in seiner Nachbarschaft bleiben. Und das wollen die Leute nicht. Ich glaube, das ist ein Problem. Die Antwort da liegt auf Bundesebene. Man könnte natürlich einfach ein Recht auf Wohnungstausch einführen. Andere Länder haben das, das über den gesamten Mietmarkt gilt, wo ich das Recht habe, den gleichen Quadratmeterpreis wie mein Vormieter zu zahlen und damit Wohnungstausch. Dann wäre das, glaube ich, ein sehr viel attraktiveres Mittel. Ich glaube aber, gerade bei älteren Leuten würde das alleine noch nicht ausreichen, sondern ich glaube, die brauchen eine Unterstützung. Sowohl eine finanzielle Unterstützung bei Umzügen, aber auch eine ideelle Unterstützung beim sich vorstellen können, umzuziehen. Ich kenne Studien aus der Schweiz, die auch ganz deutlich zeigen, Leute über 80 entscheiden sich nicht mehr umzuziehen. Das entscheidet man, wenn man gerade in die Rente geht. Dann überlegt man sich nochmal, will ich eigentlich im Alter vielleicht gemeinschaftlich wohnen oder will ich mich verkleinern, weil ich die Räume gar nicht mehr putzen kann und mir das Heizen nicht mehr leisten kann. Also man muss sozusagen Leute auch beraten und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Flächenreduktion auch nochmal ist wichtig, dann brauchen wir weniger Neubau, aber auch dann müssen wir weniger heizen. Ne? Wenn ich alleine auf 5 Zimmern wohne, muss ich die alle irgendwie heizen und dann können wir uns energetisch modernisieren, wie wir wollen, aber wenn wir unseren Wohnflächenverbrauch immer weiter steigern, dann haben wir einen Rebound-Effekt wie bei den Autos, über die wir vorhin gesprochen haben. Immer effizientere Autos, die immer größer werden, verbrauchen am Ende genauso viel Benzin.
Ich würde gerne am Schluss dieser Diskussion von Ihnen allen dreien noch wissen, wo Sie hinschauen bei dem Thema Stadt der Zukunft, was für Sie richtungsweisend ist. Ich mache mal einen Aufschlag. Sie können gerne sagen, nee, die nicht und bessere Ideen haben. Aber Kopenhagen ist eine Stadt, die immer wieder genannt wird als eine zukunftsträchtige, richtungsweisende Stadt. Es gibt die Hafen City, eines der größten Bauprojekte in Europa, in Hamburg. Es gibt in Berlin, zumindest im Planungsstadium, das, was auf dem ehemaligen Tegeler Flughafen entstehen soll. Es gibt Münster, die immer wieder gern als lebenswerteste Stadt Nordrhein-Westfalens oder gar Deutschlands oder sogar der Welt, war sie schon mal genannt wird. Wo schauen Sie hin, wenn Sie die Stadt der Zukunft vor Augen haben?
Ich wäre ja dafür, dass die Stadt der Zukunft vor allem eine ideologiefreie Stadt ist, sozusagen, wo man nicht aus ideologischen Gründen A, B, C fordert, versucht durchzusetzen, sondern tatsächlich sozusagen auf Erfahrung basierende Stadtentwicklung macht, wirklich mit dem klaren Blick sieht, welche Modelle sind denn in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Und weil ich nämlich meine, die urbane Stadt ist letztlich die, in der alles zum Ausgleich kommt. Also jedes Recht findet seinen Weg und das eben in besonders kultivierter Art und Weise. Also aus dieser urbanen, hochverdichteten Situation dann auch eine besondere Baukultur zu machen. Ich glaube, diese hochverdichtete Stadt in höchster Qualität, Stufe, was die Architektur angeht. Das ist mein Favorit.
Wo schauen Sie hin, Frau Vollmer?
Als Wohnungsforscherin und als studierte historische Urbanistin nehme ich mir jetzt raus, für die Stadt der Zukunft in die Vergangenheit zu schauen, nämlich in das Wien der 1920er Jahre, in das rote Wien, wo unglaublich progressive Wohnungspolitik gemacht wurden, wo die Wiener Gemeindebauten entstanden sind, die auch architektonisch und städtebaulich wunderbare mit. Perlen sind, aber eben auch aus sozialer Sicht absolut funktioniert haben als Wohnungsbau für untere und mittlere Einkommensschichten, die übrigens auch natürlich mit massiven Finanzierungen verbunden waren, die man durch eine Steuer eingenommen hat, die sozusagen Wohnraum progressiv besteuert hat. Je mehr ich hatte, desto mehr muss ich bezahlen. Also wo alles eigentlich zusammenkommt, was wir heute diskutiert haben.
Frau Dörner, ich akzeptiere nicht, wenn Sie einfach nur sagen Bonn. Wo schauen Sie das hin, wenn Sie Bonn umgestalten wollen?
Also es gibt natürlich keine Blaupause, aber als praxisorientierte Oberbürgermeisterin gucke ich in eine Stadt, die von der Struktur her ähnlich ist wie Bonn und wo ich denke, dass die uns durchaus schon ein paar Schritte voraus sind. Und das ist beispielsweise Utrecht.
Also in den Niederlanden eine Stadt. Was hat die, was Bonn noch nicht hat?
Also insbesondere, was die Mobilität angeht, sind die deutlich weiter als Bonn. Und wir fahren jetzt auch im Herbst mal dahin, um da mal zu schauen, was können wir auch von Utrecht lernen.
Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Wir haben diskutiert über die Stadt der Zukunft mit der grünen Kommunalpolitikerin Katja Dörner, Oberbürgermeisterin in Bonn, der Stadtforscherin Lisa Vollmer und dem Architekten Tobias Nöfer. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.